herzlich willkommen bei der neuesten Folge des A-Podcasts der Apotheke in Heidershofen.
Jetzt haben wir gerade hin und her überlegt, ob wir uns vorstellen sollen.
Aber ich glaube, wir sind schon so berühmt, ihr kennt uns ja schon.
Jeder kennt uns. Und darum starten wir heute gleich in unser neuestes Thema, ein großes Thema, nämlich über unser größtes Organ.
Die Haut.
Genau. Wir reden über die häufigsten Hauterkrankungen, was man bei akuten Wunden, bei chronischen Wunden machen kann und starten gleich los. Unsere Haut ist ja mehr als eine äußere Hülle. Sie ist ein Schutzschild, sie reguliert die Temperatur, sie speichert Wasser und Fett. Sie produziert ein ganz wichtiges Vitamin, das Vitamin D, und ist ein ganz wichtiger Teil von unserem Immunsystem. Was gibt's nur über die Haut? Sozusagen, es gibt drei Schichten. Die Epidermis ist die Oberhaut, die Dermis ist die Lederhaut und die dritte Schicht ist die Subcutis, die Unterhaut.
Das ist das, wo man die Subkutanspritzen nämlich injiziert.
Genau. Das waren jetzt so die vielleicht uninteressanten Fakten und jetzt starten wir so richtig rein.
Ja, die Haut ist ja auch verletzlich. Das ist jetzt so unser erstes Thema. Die ganz kleinen, banalen Verletzungen, die sicher jeder kennt. Und wie versorge ich so kleine Wunden? Eine Kollegin von uns sagt immer, hast du einen Asphaltausschlag? Sie meint damit so frische Schürfwunden, haben vor allem Kinder. Was mache ich denn jetzt so im Akutfall? Ganz wichtig ist reinigen. Einfach einmal die Steine rausspülen, weniger mechanisch, sondern mit einfach mal das Wasser drüber rennen lassen. Solange das eine blutende Wunde ist, ist die auch sauber, dann kann man desinfizieren. Es gibt so einen klassischen Octinisept-Spray, den kann man wirklich drüber rinnen lassen, dass da auch der restliche Schmutz noch heraus ist. Ganz wichtig ist, es gibt ein zweites großes Mittel zum Desinfizieren, das ist das Betadona. Das ist ein jodhaltiges Gel oder gibt es auch als Spray. Man darf die auf gar keinen Fall miteinander anwenden. Also wenn man Octinisept-Spray verwendet, darf man nicht nachher das Betadona-Gel draufgeben, weil sonst hebt sie die desinfizierende Wirkung auf. Also das oder das, es ist beides gut, aber bitte nicht gleichzeitig anwenden.
Wenn man Betadona verwendet oder wenn man unbedingt Betadona verwenden möchte und aber trotzdem einen Spray nehmen möchte, gibt es zum Beispiel den Medigel-Wundspray. Der ist nicht desinfizierend, der reinigt nur die Wunde. Da ist ein Vitamin E drinnen und ein Zink und schau da gleich, dass der Wundrand auch gut befeuchtet ist. Ich glaube, das ist vielleicht so eine Alternative, wenn man desinfizieren möchte und reinigen möchte.
Und das ist ein bisschen kühlend und brennt nicht. Das ist ganz wichtig für die Kinder.
Genau.
Dann kann man sich entscheiden, entweder man lässt es offen und macht so quasi trockene Wundheilung. Es kommt auf die Größe der Wunde an. Oder man verschließt es. Und das ist jetzt eigentlich die modernere Art, dass man ein feuchtes Milieu schafft und dadurch heilt es einfach schneller. Es gibt unterschiedliche Pflastersysteme. Wichtig ist, dass man was drauf gibt, das nicht verklebt mit der Wunde und einmal am Tag wechselt, so zu Beginn. Wenn was länger andauert, kann man den Wundverschluss auch einmal zwei Tage drauf lassen. Wenn man ins Wasser geht, macht dann Sinn, wenn man wasserfestes Pflaster verwendet, einfach, dass das Meersalz zum Beispiel nicht so brennt.
Also ich komme ja gerade frisch vom Urlaub, ich habe heute meinen ersten Arbeitstag und habe eine riesen Hausapotheke mitgehabt, habe Gott sei Dank nichts gebraucht, außer jede Menge Wundreinigung, Betadona haben wir gebraucht und ganz viel wasserfeste Pflaster. Man schneidet sie relativ schnell auf und wenn man sie vielleicht am ersten Tag weh tut, ist das gar nicht optimal und diese Pflaster haben wirklich super, super gut gehalten im Meer. Es hat niemand gebrennt, es ist alles gut gegangen.
Also war ein schöner Urlaub.
Absolut.
Nur eine große Gruppe an so banalen Verletzungen sind die Brandwunden. Das passiert auch relativ schnell. Und bei den Verbrennungen kann man drei Grade unterscheiden. Der erste Grad ist nur eine Hautrötung, wie es meistens beim Sonnenbrand ist. Der zweite Grad sind dann die Blasenbildung. Und der dritte Grad ist wirklich, wenn die Haut wirklich kaputt ist. Also da wird es ganz weiß. Das tut dann meistens auch nicht einmal mehr weh. Aber wenn das großflächig ist, ist das sehr unangenehm, weil es von der Narbenbildung her wirklich nicht schön ist. Was macht man jetzt beim Sonnenbrand bei einer Hautrötung?
Da würde ich wieder ganz klassisch zum Beispiel einen Bepanthen-Schaumspray draufgeben. Das ist gut heilend, kühlend. Ich muss den Brand nicht angreifen. Ich kann das ansprühen, ich kann das einziehen lassen. Das sieht man wirklich schön, wie der Schaum dann langsam in die Haut geht. Das ist wirklich so für kleine Brandwunden daheim für einen Sonnenbrand. Echt ein klassisches Produkt.
Alternativ wäre jetzt Aloe Vera Gel. Alles, was für Feuchtigkeit hat und kühl ist, ist gut. Was ich ganz furchtbar finde, sind diese fetten Salben. Die geistern immer noch herum. Das sind wirklich ganz alte Produkte. Auf die schwören viele Leute, weil sie so nach Flamme klingen. Aber ist nicht optimal, wenn man so eine fette Salbe auf so eine frische Brandwunde draufschmiert. Wenn was chronisch wird und eitrig wird, ist okay, aber nicht auf die frischen Wunden draufgeben.
Was sollte man tun, wenn jetzt dieses normale Bepanthen, diese normale Sonnenbrand, wenn da Blasen entstehen? Was macht man da?
Die Blasen sind an und für sich ein optimaler Wundverschluss. Die Feuchtigkeit, die da drinnen ist, ist ein optimales Wundheilmilieu. Also bitte nicht aufmachen. Geschlossen lassen, so versorgen, dass sie möglichst geschützt sind. Wenn sie dann doch aufgehen, desinfizieren. Dann desinfizieren mit dem Desinfektionsmittel, das man halt gern hat. Aber sonst prinzipiell bitte nicht aufstechen.
Also immer zulassen, sollte es aufgehen, dann versorgen.
Genau. Und drittgradig, da muss man dann eh wirklich versorgen und schmieren. Was passiert sonst noch ganz gern, gerade in der Küche, sind Schnittwunden. Oder auch gerade Kinder fallen öfters einmal am Kopf und haben dann so Cuts. Und da empfehle ich schon, dass man einfach in der Hausapotheke so Strips hat für den schnellen Wundverschluss. Man kann es eh dann nur versorgen lassen und nähen lassen oder kleben lassen, aber gleich einmal dieses Pflaster drauf, dieses Steristrip, dass das nicht weiter auseinanderklafft und einmal grundsätzlich versorgt ist. Die kann man drauf lassen, diese Steristrips, und gibt dann ein normales Pflaster drüber. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Habe ich im Urlaub mitgehabt, habe ich im Urlaub auch einmal gebracht.
Oh je. Ich habe gedacht, das war ein schöner Urlaub.
Nein, es war Gott sei Dank eben nur am Fuß, aber es ist schon wirklich praktisch, damit das nicht weit auseinander geht. Also das haben wir dann einfach auch wirklich gut zusammengeklebt und dann eben ein wasserfestes Pflaster drauf hat. Tippitoppi funktioniert.
Was auch ein Thema sein kann bei der Haut, das ist die Allergie. Es kann bei Insektenstichen auftreten. Da kann es bis zum anaphylaktischen Schock gehen. Also wenn wer weiß, er ist Allergiker auf Insekten, Bienen, Wespen, Allergie, unbedingt ein EpiPen immer mit haben, immer dieses Adrenalin und wirklich auch sich einmal überlegen, wie funktioniert denn das im Notfall. Also diese Notfallmedikamente, immer schauen, sind sie eh nicht abgelaufen, immer wieder neue besorgen, die haben ein relativ kurzes Ablaufdatum, dass man da unbedingt was mit hat. Weil sonst ist es zu spät. Und wenn man diese EpiPens und diese Notfallmedikamente anwendet, trotzdem den Notarzt anrufen. Also das ist einmal die Erstversorgung, aber dann muss man den Notarzt anrufen. Es gibt allerdings auch weniger dramatische Allergien.
Ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank.
Es gibt Allergien auf Duftstoffe, auf bestimmte Waschmittel. Nickel ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ein Thema, aber früher hat es so Nickelknöpfe gegeben, da haben alle Allergie drauf gekriegt. Wie sieht man so eine Allergie? Es juckt, es sind Pusteln, es kann auch mal geschwollen sein. Da kann man jetzt als Erstversorgung ein Antihistaminikum entweder einnehmen oder lokal anwenden. Da gibt es auch verschiedene Präparate. Jedes Mittel gegen einen Heuschnupfen kann man für solche Sachen zum Beispiel auch nehmen. Wichtig ist immer kühlen. Ich habe so Sachen für Insekten immer ganz gerne im Kühlschrank. Nicht wegen der Haltbarkeit des Gels, sondern weil es einfach so angenehm ist. Und weil ich dann auch weiß, wo es ist und ich muss nicht suchen.
Das ist jetzt auch wieder so ein Insider-Tipp. Nein, es ist tatsächlich einfach angenehmer, wenn es momentan gleich einmal kühlt.
Es gibt mittlerweile auch so ganz leichte Cortisoncremen, die es rezeptfrei bei uns zu kaufen gibt. Das wirkt ganz schnell und wenn man das jetzt ein, zwei Tage einmal anwendet, ist auch vom Cortison her kein Problem.
Es gibt nur ganz ein großes Thema, das mich immer ein bisschen fasziniert. Wenn man neue Produkte vorgestellt kriegt zum Beispiel oder auch in der Werbung sieht man das viel, dass bei Fußcremen, bei feuchtigkeitspflegenden Salben für die Beine steht immer für Diabetiker geeignet. Und im Zuge von dem Podcast sage ich zu Cornelia, du, wieso steht da eigentlich immer für Diabetiker geeignet? Ich check's nicht. Warum soll der Diabetiker die Creme nehmen dürfen und die andere nicht?
Prinzipiell dürfen Diabetiker alle Cremen nehmen. Aber Diabetiker müssen einfach wirklich die Fußpflege ernst nehmen. Die müssen das wirklich kontrollieren, weil durch den Diabetes kann das Schmerzempfinden so beeinträchtigt sein, dass die manches nicht mehr spüren. Also die spüren nicht, wenn's Klüfte haben bei den Füßen. Die spüren den Schmerz nicht. Und wenn man das übersieht, dann kann sie das chronifizieren. Und das kann bis zu einer Amputation von Zehen führen. Also wichtig ist für Diabetiker eine optimale Pflege, immer eine Kontrolle, vielleicht sogar eine Fußpflegerin, die da regelmäßig drüber schaut. Ein, zwei Mal im Jahr unbedingt zum Hautarzt. Das muss optimal versorgt werden.
Aber Sie können sie mit allem versorgen, das auch ein Nicht-Diabetiker verwendet.
Hauptsache, es ist gut versorgt. Hauptsache, es ist gepflegt und Sie schauen auf die Füße.
Und da wirklich quasi immer gut vorsorglich eincremen. Also auch mit Urea, mit diesen Sachen, die für diese trockene Haut.
Naja, Urea klingt immer so grauslich, überhaupt, ja, wenn man es dann übersetzt auf Harnstoff. Aber dieser Harnstoff bewirkt, dass die Feuchtigkeit in der Haut gespeichert bleibt. Es ist jetzt nicht nur das Fett entscheidend, sondern die Feuchtigkeit macht's aus. Und da gibt's wirklich Fußcremen, die haben bis zu einem Harnstoffgehalt von 20%. Die schmieren sie dann schon ein bisschen komisch. Aber es ist eigentlich optimal, gerade wenn man Horn hat, einen hohen Harnstoffanteil schmieren. Nur Fett hilft da nicht.
Es gibt viel sehr angenehme Cremen auch mit einem höheren Harnstoffanteil, die jetzt noch nicht so pappig sind. Aber man kann ihm bis zu 20% gehen. Was man nährstofftechnisch sonst nur ein bisschen dazu machen kann, wenn man chronisch trockene Haut hat, wenn man zu chronischen Wunden geht, ist, haben wir wahrscheinlich in einem anderen Podcast sicher schon mal gesagt, sagen es aber nur mal dazu, ist Vitamin C und Zink. Das ist für Haut, Schleimhaut einfach extrem wichtig. Das braucht die Haut, damit es optimal arbeiten kann. Und was man immer gut dazu geben kann, ist Omega-3. Für Neurodermitiker, für extrem trockene Haut. Das Omega-3 bewirkt in der Haut, dass diese Hautmembran elastisch ist, dass das nicht brüchig wird. Das ist für die Feuchtigkeitsbalance ganz wichtig. Das heißt, hast du chronische Probleme mit der Haut, neigst dazu Omega-3-Versorgung. Zink und C ist
Basis.
Ist eigentlich die Basisversorgung. Was man ansonsten nur dazu geben kann, ist der B-Komplex. Den haben wir wahrscheinlich auch schon des Öfteren erwähnt, weil er auch sehr wichtig ist.
Ist auch für die Diabetiker und für diese Nervenschädigung wichtig. Wenn man gut mit B-Vitaminen versorgt ist, kann man das ein bisschen hinterarbeiten.
Kann man das noch gut eindämmen, genau. Und die B-Vitamine sind ganz wichtig, dass sie die Darmflora gut regeneriert. Das heißt, dass die Darmflora nicht so löchrig.
Die Ernährung auch für die guten Keime.
Ja.
Die brauchen auch diesen B-Komplex.
Genau. Und so kann man die Nährstoffe gut aufnehmen und kann sie so einfach ein bisschen zusätzlich helfen. Nicht nur von außen, sondern auch von innen.
Die Wundheilung funktioniert dann rascher. Genau. Was immer ein Thema ist und wo immer alle sagen, na, aber das will ich überhaupt nicht anwenden, das ist das Cortison. Und das hat aber schon so eine Berechtigung. Gerade bei Neurodermitiker, so im akuten Schub, wenn der Juckreiz so extrem ist und die Entzündung so arg ist, man kann das Cortison schon einmal schmieren. Man muss sich nur bewusst sein, dass man es nicht zu lang und unreflektiert anwenden soll. Die Haut wird einfach dünner. Das ist wissenschaftlich erwiesen, schon nach 3 Tagen wird die einfach nur dünner und nur empfindlicher. Und darum ist gerade beim Neurodermitiker das Wichtigste die Basisversorgung. Immer gut vorbeugend schmieren. Es ist mühsam, gerade die Kinder mögen das eigentlich nicht so gern, wenn man ständig einschmieren muss. Aber die Basis, ohne dem geht's nicht. Und wenn es akut ist, ruhig auch mal keine Angst vor dem Cortison, aber gezielt einsetzen. Ein Spezialthema von der Haut ist natürlich auch noch die Akne. Die belastet viele, gerade in der Jugend. Und aber auch mittelalterliche. Es gibt Akne im höheren Alter, kommt es auch noch vor. Diese Hautunreinheiten, da haben wir eine Spezialistin im Haus, eine Kosmetikerin, und da machen wir einen eigenen Podcast über die Akne. Und wenn ihr noch was Genaueres über Sonnenschutzmittel, was ja auch ein Hautthema ist, wissen wollt, dann möchte ich gern auf unseren Podcast über die Sonne verweisen.
Da wird alles erklärt. Es ist wirklich interessant, kurzweilig, und könnt ihr noch mal genauer reinhorchen, was wirklich wichtig ist.
Und ich glaube, das Wichtigste haben wir gesagt über die Haut.
Es ist alles gesagt. Hautalterung ist vielleicht sonst noch mehr Thema, aber da überlegen wir uns einen eigenen Podcast über Gesichtscremen.
Ja, Hyaluronsäure und Aufpolstern.
Da gibt's auch spannende, interessante Themen. Jetzt haben wir was Neues.
Ja, ein neues Thema. Aber jetzt schließen wir mal die Haut ab und hoffen, es war interessant zum Zuhören.
Tschüss und bis zum nächsten Mal. Baba.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.